Gut, ja. Also wir haben das die Gefahr eines deutschen Faschismus. Ich fange aber erstmal mit was anderem an, um das deutlicher zu machen. So, überall Faschismus, außer bei uns. Ein Zerrbild der Wirklichkeit in Europa. Also wohlgemerkt, ich zeige jetzt erstmal einiges an Zerrbildern. Die Einschläge kommen näher. Man hat den Eindruck, seit einigen Jahren schon rechtsgerichtete Regierungen in Ungarn und Polen, die sich gegen die deutsche Vorherrschaft stellen. Dann der Vernichtungskampf von Erdogan gegen politische Gegner, ganze Berufsgruppen und die Kurden. Ein Korrespondent der deutschen Springerpresse wird eingekerkert und erhält deutsche Solidarität von ganz rechts bis hin zum demokratischen Kleinbürgertum. Der nächste Schock, die Wahl von Trump. Außerdem sogenannte Rechtspopulisten, die man so nennt, um das Wort Faschisten zu vermeiden, gewinnen rund um uns an Stärke. Dazu erstmal zwei Tabellen. Also was ich jetzt zeige, sind zwei Fraktionen im Europaparlament, beides Faschistenfraktionen. Und die wollte ich euch mal zeigen. Das ist also Europa der Nationen und der Freiheit. Da sehen wir, dass der Front National mit Marine Le Pen die stärkste ist. Dann zweitstärkste, italienisch mit 3 und so weiter. Also die allerschwächste und damit offenbar harmloseste ist die deutsche, eine der schwächsten. Das war der Gatte von Petri, Frauke Petri, der da zugange ist. Also das sieht erstmal wirklich so aus, wie es auch gerade dargestellt wird, dass wir uns hier gerade eine französische Woge, irgendwie eine rechte französische Woge uns bedroht. Die nächste ist Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Da haben wir dann vor allem Italien, Großbritannien, die da sehr stark dabei sind, also mit großen Fraktionen. Die Deutschen mal wieder sehr klein. Und das ist also jetzt auch aber AfD, nämlich die Beatrix von Storch. Also da gibt es auch in der AfD verschiedene Strömungen. Also insgesamt sind eben nur zwei dieser Gatte von Frau Kapitel und die Beatrix von Storch, die da in diesen Fraktionen drin sind. Sieht also schon sehr aus, dass, was auch der Eindruck, der auch vermittelt werden soll, dass überall hier uns Rechte bedrohen, also gerade auch von den imperialistischen Ländern her, den Konkurrenten des deutschen Imperialismus, Frankreich, Großbritannien, Italien, da die größten Fraktionen da sind. Und bei uns ist alles ganz harmlos. Der Wahlerfolg von Marine Le Pen war ein Schock für die deutsche Öffentlichkeit. Macron wird zum Lieblingsfranzosen, da er ein Freund des deutschen Imperialismus ist. Oder wie es der Bildkolumnist Franz-Josef Wagner ausdrückt, ich will, dass Macron gewinnt und nicht Le Pen die Hasserin. Ich will, dass die Liebenden gewinnen. Also da wird mit Herzblut gekämpft, sieht man. Ihr werdet ja nun nicht glauben, dass die BRD über Nacht zu einem antifaschistischen Staat geworden ist. Vielmehr handelt es sich um politische Ausprägungen der sich verschärfenden zwischen imperialistischen Widersprüche. Dies hat sich gerade bei der Diskussion um Le Pen oder Macron sehr deutlich gezeigt. Aber auch die Widersprüche zwischen dem deutschen Imperialismus und den nicht-imperialistischen Ländern, Polen, Ungarn, Griechenland, Türkei zum Beispiel, verschärfen sich im Gefolge der zwischenimperialistischen Widersprüche. Dies hat sich in den früheren Jahren eher durch linke Parteien bzw. Regierungen ausgedrückt, insbesondere in Griechenland. Inzwischen wird die deutsche Dominanz in Europa und das weltweit dreiste Auftreten des deutschen Imperialismus mit rechten und faschistischen Reaktionen beantwortet. Widersprüche kann man bekanntlich ausnutzen und genau das tun die Sachwalter des deutschen Imperialismus. Und das geht so. Ich sage es jetzt mal, wie sich das anfühlt. Nicht keine, sind keine wörtlichen Zitate, aber so wirkt das so ungefähr. Wir kämpfen gegen Rechts für Menschenrechte. Wir haben die Lehren aus der Geschichte gezogen. Wir kennen uns am besten mit diesen Verbrechen aus. Wir haben sie selber begangen. Wir wissen, wohin das alles führt. Undeutsche Rechtspopulisten bedrohen unsere Leitkultur. Das ist vor allem so rausgekommen bei dem Referendum von der Türkei, wo dann wirklich so die Idee aufkam, diejenigen, die mit Ja gestimmt haben, die sollte man rausschmeißen aus Deutschland. Wir sind nicht Burka, wir kämpfen gegen den Hass und für die Liebe. So ungefähr hört sich das alles an. Auch das ist imperialistische Vaterlandsverteidigung. Und das dient zu zweierlei Zwecken. Erstens, volksgemeinschaftliche Gemeinsamkeiten aufzubauen, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Demokraten, Gewerkschafter, Antifaschisten unter den Arm nehmen, um gemeinsam gegen Le Pen, gemeint ist Frankreich, Erdogan, gemeint sind die Arbeiter türkischer Herkunft, Trump, gemeint sind die USA und so weiter Stimmung zu machen. Uns Deutsche zusammenzuschweißen. Und jede Karte kann offenbar zurzeit gezogen werden, um hier erfolgreich zu sein. Zweitens kann im Schatten dieser Widersprüche im rasanten Tempo staatlicherseits das bürgerliche Recht abgebaut werden. Das Asylrecht wird in einer Art und Weise regelmäßig immer weiter zertrümmert, dass man das nur noch unter der Nazi-Parole Ausländer raus erfassen kann. Und da hat am Offenkirchentag die Merkel das noch mal ein bisschen mehr erläutert, was jetzt gelten soll. Sie mahnte schnellere Asylverfahren an, jetzt wörtlich, bevor die Menschen in die Gemeinschaft integriert werden, in die Gemeinden integriert werden. Also das ist wirklich nur noch, ja. Oh. Und das ist natürlich, da kommt auch so eine völkische Blutsgeschichte rein, weil sonst haben sie immer gesagt, die sollen integriert, wenn sie integriert sind, sollen sie bleiben und sonst nicht. Darum geht es also gar nicht. Bundeswehr und Polizei üben gemeinsam den Krieg gegen Arbeiter, gegen Gewerkschaften, gegen das Volk. Der sogenannte Gefährder gerät ins Visier, die Schutzhaft der Nazi-Diktatur wird salonfähig gemacht. Dazu noch ein neueres Beispiel. Dem LKA, also Landeskriminalamt in Berlin, wird vorgeworfen, dass der Terroranschlag voriges Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin hätte verhindert werden können, da der Attentäter mit Drogen gedealt habe. Er hätte deshalb inhaftiert werden müssen. Bezeichnend ist, dass solchen abenteuerlichen Konstruktionen inzwischen keinen Aufschrei mehr gibt, sondern dass eher sogar also angenommen wird und der Polizei genau das vorgeworfen wird, sie hätte das damit verhindern können. Also Drogendealer gleich Attentäter. Diese Gleichsetzung mag dem sogenannten gesunden Volksempfinden entsprechen, mit dem die Nazi-Justiz einst geurteilt hat. Mit bürgerlichem Recht, das die jeweilige konkrete Straftat betrachtet und nicht den schlechten Charakter eines Menschen, hat sie nichts zu tun. Eine kurze Anmerkung noch, da klagen Opfer, also Angehörige von Opfern dieses Anschlags auf Entschädigung, weil die Polizei ihn nicht eingesperrt hat und verlangt Aufklärung, weil das LKA auch noch Vertuschungsgeschichten macht. Das verwirrt natürlich die Geschichte noch zusätzlich, aber der eigentliche Skandal ist ja, diese Terroranschläge sind vom Imperialismus verursacht und natürlich müssen die sofort unterstützt werden, die Opfer dieser Anschläge, ohne dass sie gegen irgendwen prozessieren müssen. Das ist eigentlich die Antwort darauf. Auf jeden Fall, wie das Bild des Gefährders hier gezeichnet wird, das ist eben die Illusion, man könnte sowas durch Schutzhaftverbrechen verhindern. Damit haben auch die Nazis erstmal sozusagen ziemlich locker Schutzhaft durchsetzen können, weil immer diese Illusion natürlich auch dabei war. Oder nehmen wir die jüngste Strafrechtsverschärfung gegen Einbruchdelikte. Jeder Rechtswissenschaftler weiß, dass solche Strafrechtsverschärfungen keinen einzigen Einbruch verhindern. Mit solchen Gesetzesverschärfungen wird lediglich dem besorgten Bürger Zucker gegeben. Er wird in seinen reaktionären Auffassungen und seiner reaktionären Aggressivität bestätigt. Ganz zu schweigen von den Aktionen der bayerischen Staatsregierung, die mit Gesetzgebungen zur sogenannten Leitkultur im Stil des Nürnberger Rassengesetze und dem ersten Landesgesetz gegen Gefährder heftigst an der bürgerlichen Demokratie sägt, ohne dass das über die Grenzen von Bayern hinaus großartig beachtet wird. Drittens kann im Schatten dieser Widersprüche mitten unter uns eine deutsche faschistische Sammlungsbewegung ohne sehr große Hemmnisse wachsen und gedeihen. Die Situation, dass Deutschland als noch irgendwie bürgerlich-demokratische Republik nicht deutschen Faschisten gegenübersteht, ist keineswegs neu. Zum Beispiel standen sich 11 Jahre lang die Weimarer Republik und das faschistische Italien gegenüber. Also jetzt kommen wir mal zu diesem Beispiel. Deutsches Reich gegen Mussolini. Italien war Siegermacht des Ersten Weltkriegs, wenn es auch nicht zu den ganz großen Siegern gehörte. Es hatte im Gegensatz zu Deutschland gewisse Vorteile aus dem Versailler Vertrag gezogen. Es hatte nämlich einen bedeutenden Gebietsgewinn. Der hieß Alto Adige, das nennt man auch Südtirol. Das war dem deutschen Imperialismus natürlich ein Dorn im Auge, für den die deutschsprachigen Menschen in Alto Adige nicht etwa eine österreichische nationale Minderheit, sondern Deutsche waren und heute noch sind. Ebenso übrigens wie die sogenannten Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei, die mit der Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg aus Österreich-Ungarn hervorgegangen waren und nicht aus dem Deutschen Reich. Schon Mitte der 20er Jahre kamen harsche Töne aus der Weimarer Republik gegen Italien wegen der tatsächlich vorhandenen Unterdrückung der deutschsprachigen Minderheit in Alto Adige durch das faschistische Mussolini-Regime. Mussolini antwortete provokativ mit einem Siegerdenkmal in Bolzano, Bozen. Besonders scharf entwickelten sich die Widersprüche zwischen dem deutschen und italienischen Faschismus in Österreich. Das Kapital in Österreich war eng verbunden mit verschiedenen imperialistischen Mächten. Die Schwerindustrie hing mehr am deutschen Imperialismus. Andere Industrien waren mit dem britischen und französischen Kapital verbunden. Dieser letztere Teil wurde politisch durch das faschistische Italien unterstützt. Innerhalb Österreich gab es entsprechend zwei faschistische Strömungen, die sich untereinander bekämpften. Der Austrofaschismus, der mit dem Namen Dollfuß verbunden ist, und der deutsche Nazifaschismus. 1934, nachdem der mutige und entschlossene bewaffnete Abwehrkampf der österreichischen Arbeiter niedergeschlagen war, versuchten die deutschen Faschisten einen Putsch gegen das austrofaschistische Regime. Mussolini unterstützte die österreichische Regierung und ließ 4 Divisionen am Brenner aufmarschieren. Die Lage wurde so heikel, dass die Hitlerfaschisten den Anschluss Österreich an Deutschland um 4 Jahre verschieben mussten. 1934 war damit ein Jahr, in dem Mussolini noch triumphierte. Dazu möchte ich mal kurz noch ein Zitat, was er dann im September 1934 gesagt hat. 30 Jahrhunderte Geschichte erlauben uns, mit einem souveränen Mitleid auf gewisse Ideen von jenseits der Alpen zu blicken, die von einer Brut vertreten werden, welche wegen Unkenntnis der Schrift unfähig war, Dokumente ihres Vorhandenseins zu hinterlassen, als Rom einen Cäsar, Vergil und Augustus besaß. Also schon harsche Töne, die wir ja heute auch kennen irgendwie. Gut, also der Triumph Mussolinis hielt aber nicht lange. Der römische Imperialismus erwies sich schließlich dem Deutschen unterlegen. Genoss Feldbauer hatte zugeschrieben, Mussolini musste seine Pläne den Deutschen unterordnen, wobei sich Hitler Deutschland die günstige strategische Lage Italiens für seine eigenen Kriegsziele auf dem Balkan, in Nordafrika und Nahost zunutze machte. Der wirtschaftlich und militärisch schwächere römische Imperialismus zeigte sich dem raffinierten, rücksichtsloseren, in Aggressionskriegen erfahreneren Deutschen unterlegen. Soweit Feldbauer. 1939 übrigens verzichtete der deutsche Imperialismus großmütig auf Alto Adige und vereinbarte mit Italien ein Umsiedlungsprogramm. Da war Österreich schon vom deutschen Imperialismus annektiert. Ich habe jetzt vieles weggelassen, nämlich den Kampf der Arbeiter 1934 vor diesem Putschversuch der deutschen Nazis und möchte euch dazu eine Leseempfehlung geben, Karls 306. Man findet die in einem alten Archiv, der Karls vom neuen Archiv kommt man zum alten Archiv. Und da müsst ihr dann nach der Karls 306 suchen. Platz dem Arbeiter, Tod dem Henker. Das ist also sehr empfehlenswert, sehr gute Schilderung von Peter Wilmitzer über diese Kämpfe der österreichischen Arbeiter gegen den Faschismus. Bewaffneten, also es war ein bewaffneter Kampf. Ja, es gibt nur einen wirklichen Internationalismus. Und das ist, also das, was ich jetzt geschildert habe, ist überhaupt nur ein kleiner Ausschnitt zu dem Thema Zerrbilder und Widerspiegelungen zwischen imperialistischer Widersprüche und dann in den auch in den Widersprüchen zwischen und zu faschistischen Bewegungen in verschiedenen Ländern. Damals wie heute gilt, wenn bei uns die Herrschenden ausländische Faschisten bekämpfen und Krokodilstränen um deren Opfer weinen, dann sollten wir uns ihnen nicht anschließen. Für uns gilt der proletarische Internationalismus. Lenin sagte dazu, es gibt nur einen wirklichen Internationalismus. Die hingebungsvolle Arbeit an der Entwicklung der revolutionären Bewegung und des revolutionären Kampfes im eigenen Lande, die Unterstützung durch Propaganda, durch moralische und materielle Hilfe eines ebensolchen Kampfes, einer solchen Linie und nur einer solchen, allein in ausnahmslos allen Ländern. Wenn es zum Beispiel um die Türkei geht, brauchen wir keine Solidaritätsadressen der Bild-Zeitung oder Gedichtexperimente von Böhmermann. Es ist beschämend genug, wie wenig wir beim heutigen Kräfteverhältnis tun können bei uns, gegen das PKK-Verbot, gegen die Terrorprozesse gegen kurdische Demokraten und Antifaschisten, gegen die Inhaftierung von 10 türkischen Genossen in München seit 2015, angeklagt nach den Gesinnungsparagrafen 129 A und B. Wir müssen auch nicht gemeinsam mit der Springerpresse gegen Marine Le Pen kämpfen, wenn wir endlich wieder die normalsten, einfachsten Streikkämpfe gegen das Kapital kämpfen würden, wenn wir nicht mehr als internationale Streikbrecher dastehen würden, dann würde die französische Arbeiterklasse in ihrem Kampf gegen den Faschismus, würden wir dann tatsächlich entlasten und so weiter. So, das waren jetzt erstmal die Zerrbilder und jetzt die Frage, warum überhaupt Faschismus, warum in Deutschland? Erstmal zu zwei Reserven der Monopolbourgeoisie. Wie sichert eigentlich das Monopolkapital seine Herrschaft? Es ist klar, dass diese kleine Schicht der Bourgeoisie nicht allein seine Interessen durchsetzen kann, nicht allein seine Kriege führen kann, nicht allein der Gesellschaft seine Ausbeutungsbedingungen diktieren kann. Da gibt es immer einen unberechenbaren Faktor, auf den die Bourgeoisie angewiesen ist und der zugleich äußerst störend, ja gefährlich für ihre Herrschaft werden kann. Das ist allgemein gesagt der Mensch im Konkreten als Vertreter der Menschheitsinteressen der Arbeiter. Die Monopolbourgeoisie kann ihre Herrschaft nicht sichern und ihre Interessen nicht durchsetzen, wenn sie sich nicht auf Teile des Volkes stützen kann, wenn sie keine menschlichen Reserven in der Gesellschaft hat. Es gibt zwei bedeutende Reserven in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft, auf die sich die Monopolbourgeoisie stützen kann. Die eine befindet sich innerhalb der Arbeiterklasse. Lenin hat diese Reserve während des Ersten Weltkriegs so analysiert. Es ist klar, dass man aus solchem gigantischen Extraprofit, denn diesen Profit streichen die Kapitalisten über den Profit hinaus ein, den sie den Arbeitern ihres eigenen Landes herauspressen, die Arbeiterführer und die Oberschicht der Arbeiteraristokratie bestechen kann. Sie wird dann auch von den Kapitalisten der fortgeschrittenen Länder bestochen, durch tausenderlei Methoden, direkte und indirekte, offene und versteckte. Diese Schicht der verbürgerten Arbeiter oder der Arbeiteraristokratie in ihrer Lebensweise nach ihrem Einkommen durch ihre ganze Weltanschauung vollkommen verspießert, ist die Hauptstütze der Zweiten Internationale und in unseren Tagen die soziale, nicht-militärische Hauptstütze der Bourgeoisie. Soweit Lenin. Lenin erwähnt hier die Zweite Internationale. Das war der Zusammenschluss der sozialdemokratischen Parteien, die in ihrer großen Überzahl den proletarischen Internationalismus verraten hatten und die Arbeiter in den imperialistischen Krieg geschickt hatten. Bei uns also die SPD. Sie ist bis heute der hauptsächliche politische Sammelpunkt dieser Arbeiteraristokratie. Die zweite Reserve der Monopolbourgeoisie befindet sich außerhalb der Arbeiterklasse. Es handelt sich um das bunte Gemisch kleinbürgerlicher und lumpenproletarischer Unzufriedener, die sich heute in allen möglichen organisatorischen Zusammenhängen und Netzwerken befinden, hetzen, aufmarschieren und brandschatzen. Das ist in der Summe die faschistische Bewegung, deren Bestandteile sich heute erbittert gegenseitig bekämpfen, aber auch unterstützen, um die Gunst des Monopolkapitals buhlen. Dass das Monopolkapital nach dem Ersten Imperialistischen Weltkrieg solche Verbände finanzierte und finanziert und schließlich auch Hitler in den Sattel hob, hatte gute Gründe. Die Sozialdemokratie hatte zwar gute Dienste geleistet, aber dennoch hatte in Russland 1917 die proletarische Revolution gesiegt und in Deutschland hätte sie 1918-19 beinahe gesiegt. Die Sozialdemokratie war also zu bestimmten Zeiten offenbar nicht die zuverlässigste Stütze des Monopolkapitals. Ihre Stärke, dass sie innerhalb der Arbeiterklasse wirkt, war in der Situation des Weltkrieges zugleich ihre Schwäche, weil spätestens im imperialistischen Krieg die Arbeiter beginnen, ihre Klasseninteressen zu begreifen, ihre Macht zu spüren. Wenn wir uns diese faschistische Reserve genauer ansehen, dann sehen wir erstmal das Bestreben, das ganze Volk in die faschistische sogenannte Volksgemeinschaft einzugliedern, mit sozialer Demagogie, die oft von Kommunisten und anderen Linken abgeguckt wurde, und mit Terror und Zwang. Es geht darum, uns alle mundtot und kriegsfähig zu machen, uns gegen andere Völker zu rüsten. Es hängt also von der konkreten Situation ab, auf welche dieser beiden Reserven sich die Monopolbourgeoisie hauptsächlich stützt, das heißt, welche sie mehr fördert und finanziert. Während die sozialdemokratische Reserve der bürgerlichen Demokratie entspricht, entspricht die faschistische Reserve der faschistischen Terrorherrschaft. In Deutschland und der Weimarer Republik zum Beispiel bereitete die Monopolbourgeoisie durch den Wechsel der Hauptstütze von der sozialdemokratischen zur faschistischen die Machtübertragung an die Hitlerfaschisten vor. In Italien dagegen war in den ersten Jahren des Faschismus noch die Sozialdemokratie die soziale Hauptstütze. Die faschistische Reserve war noch zu schwach, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und jetzt zur Frage, unter welchen Bedingungen wird welche Reserve zur sozialen Hauptstütze? Ihr seht hier Bilder von der Novemberrevolution und von einer sehr ruhigen, friedlichen Zeit im Kapitalismus in unserem Land, in Westdeutschland 1969. So, zunächst mal zur Sozialdemokratie. Unter welchen Bedingungen stützt sich nun das Monopolkapital hauptsächlich auf die Sozialdemokratie? In akut revolutionären Zeiten. Eine faschistische Bewegung könnte in solchen Zeiten gar nichts ausrichten. Sie würde von der Arbeiterklasse hinweggefegt werden und würde dem Monopolkapital gar nichts nützen. In revolutionären Zeiten kann die Monopolbourgeoisie nur hoffen, dass die Festung von innen genommen wird durch die Arbeiteraristokratie, durch die Sozialdemokratie. Das ist ja in der revolutionären Nachkriegskrise 1918 bis 1923 auch gelungen. Die Revolution wurde verhindert. In sozusagen friedlichen, ruhigen Zeiten, in solchen Zeiten zum Beispiel der relativen Stabilisierung des Kapitalismus in der Weimarer Republik 1924 bis 1929 oder die Nachkriegsentwicklung in Westdeutschland bis heute, wobei wohl jeder einigermaßen wache Kommunist oder Antifaschist spürt, dass diese friedlichen, ruhigen Zeiten auf ihr Ende zugehen. Derzeit leider nicht in revolutionärer, sondern in konterrevolutionärer Weise. Es ist für die Monopolbourgeoisie bequem, die bequemste Art zu herrschen. Deshalb ist die Sozialdemokratie in solchen Zeiten die sicherste Stütze. So, jetzt zur Frage, unter welchen Bedingungen wird die faschistische Bewegung zur sozialen Hauptstütze? Das heißt, unter welchen Bedingungen stützt sich das Monopolkapital hauptsächlich auf die kleinbürgerlich-lumpenproletarische faschistische Bewegung? Das ist dann der Fall, wenn es darum geht, den Krieg gegen die imperialistischen Konkurrenten systematisch vorzubereiten, wenn zu diesem Zweck die bürgerliche Demokratie zu beseitigen und durch die faschistische Terrorherrschaft zu ersetzen ist, weil die Arbeiter, das Volk, den Krieg nicht unbedingt mitmachen wollen. Es gibt, wie oben schon gesagt, auch die Ausnahme Italien, wo der Wechsel zur faschistischen Hauptstütze erst nach Installierung der faschistischen Diktatur stattfand. Dass es letztlich um die Vorbereitung eines Weltkrieges geht, trifft aber auch hierzu. So, jetzt haben wir noch einen Sonderfall, nämlich die DDR. Was ihr hier seht auf dem Bild, das ist die DSU. Das ist der Versuch der CSU 89-90, eine Zweigstelle in der DDR einzurichten. Die gibt es auch heute noch, ist aber kläglich gescheitert, ist eine winzige Splitterpartei. Ein Sonderfall ist also die einverleibte DDR. Ein sozialistisches Land wurde zerstört, indem es naturgemäß keine Arbeiteraristokratie so wie in den imperialistischen Ländern gab. Die faschistische Reserve dagegen war nach der Einverleibung schnell zur Hand. Die westdeutschen Emissäre auf der faschistischen Seite konnten sehr viel schneller Fuß fassen als die Emissäre der westdeutschen Gewerkschaftsbürokratie, die sich in dem einverleibten Gebiet unter der Bedingung der Zerschlagung des FDGB zugunsten der DGB-Gewerkschaften schlecht zurechtfanden. Da ist Bodo Ramelow, der auch das Westdeutschland als Arbeiteraristokrat kam, eine Ausnahme. Der hat sich von Anfang an sehr gut zurechtgefunden. Aber einem anderen bin ich da noch nicht begegnet eigentlich. So, und die hatten also diese Arbeiteraristokratie, also rübergeschickte Arbeiteraristokratie im Großen und Ganzen hatte eben keine Basis wirklich in den Betrieben. Es blieb der Bourgeoisie gar nichts anderes übrig, als in dem dazugewonnenen Territorium hauptsächlich auf die faschistische Sammlungsbewegung zu setzen, die eben nicht, wie bis zum heutigen Tag herumgelogen wird, aus den Strukturen der DDR kam. Ein prominenter Antifaschist schrieb in den 90er Jahren in seinen Memoiren, die neue rechtsextremistische Subkultur bereitet sich gerade unter erheblichen Teilen der ostdeutschen Jugend nicht zufällig und ohne Zielstellung aus. Mir scheint, es wachsen hier gewissermaßen in Reserve neue SA-Horden für den Fall eines Versagens der übrigen Mittel zur Sicherung der fortschreitenden Umverteilung von Macht und Reichtum heran. Jetzt die Frage, wo stehen wir eigentlich heute? Also kommen wir wieder zu der Frage, ob und wann die Monopolbourgeoisie die Sozialdemokratie als soziale Hauptstütze austauscht gegen die faschistische kleinbürgerliche Reserve. Dabei geht es nicht darum herauszubekommen, ob dieser Wechsel bereits geschehen ist, als ob wir dann erst unsere Strategie ändern müssten. Vielmehr ist zu prüfen, ob sich derzeit solche qualitativen Änderungen ergeben, dass es ratsam erscheint, uns auf diesen Wechsel der Hauptstütze vorzubereiten. Stellen wir uns mal die Frage, welche Entwicklungen stellen einen Qualitätssprung dar, also eine sprunghafte, nicht gleichmäßige Veränderung. Und da sehen wir tatsächlich etwas, das nicht nur qualitativ zu werten ist. Das Auseinanderbrechen von Deutsch-Europa. Das fängt an mit den scharfen Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Ungarn angesichts der sogenannten Flüchtlingskrise und ist bis dahin gegangen, dass der imperialistische Konkurrent Großbritannien ernsthaft seinen Austritt aus der EU ankündigt. Also es ist ja noch nicht ganz fest, ob er wirklich geht, aber er hat es auf jeden Fall sehr ernsthaft angekündigt und versucht es gerade durchzuziehen. Die Erfolge des Front National in Frankreich sind auch eng mit der Abneigung der französischen Bevölkerung und natürlich großen Teilen der französischen Bourgeoisie gegen die deutsch dominierte EU verknüpft. Gleichzeitig sucht der EU-Kandidat Türkei und Kettenhund des deutschen Imperialismus durch das Flüchtlingsabkommen mit der BRD von der Leine gelassen, sein Revier zu erweitern und die Türkei zu einem faschistischen Gefängnis zu machen. Im Licht dieser Europakrise sollten wir uns die Lage der verschiedenen Klassen und Schichten hier im Land vor Augen führen. Was spricht für und was gegen einen Wechsel der Hauptstütze durch die Monopolbourgeoisie? Ich gehe hier von den Thesen zur Strategie und Taktik des Arbeiterbundes für den Wiederaufbau der KPD von 1980 aus, in dem Kriterien genau zu dieser Frage genannt sind. Es sind 5 Kriterien. Das erste, der Grad der allgemeinen Krise. Die Zerrüttung der Wirtschaft hat sie solch ein Ausmaß angenommen, dass sie nur noch gewaltsam durch die offene Diktatur und Krieg gelöst werden kann. Bisher hat es die Bundesregierung leidlich geschafft, die 2009 begonnene Krise innerhalb der BRD zu dämpfen. Zum einen durch die Fortsetzung und Verschärfung der durch die Agenda 2010 staatlich gesteuerte Verelendung und Entrechtung der Arbeiter. All das hat aus verschiedenen Gründen den Export beflügelt und uns wettbewerbsfähig gemacht, wie es die IG Metallführung ausdrücken würde. Damit ist es auch gelungen, die Krise vor allem auf die anderen EU-Länder abzuwälzen. Aber zurzeit werden die Karten neu gemischt. Nach sogenannter Flüchtlingskrise, Zuspitzung der Konflikte mit Russland, Brexit, Trump-Wahl und wachsender EU-Müdigkeit. Wie lange die BRD es noch schafft, die Krise auf andere Länder abzuwälzen, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass sie angesichts der Zuspitzung dieser Widersprüche nicht mehr lange weitermachen kann. Jedenfalls so nicht weitermachen kann. Letztlich wird die imperialistische Konkurrenz zum Weltkrieg führen, wenn dieser Entwicklung nicht durch die revolutionären Kräfte Einhalt geboten wird. Die EU-Krise ist ein deutlicher Schritt dorthin. Das Monopolkapital wird diese Entwicklung auf Dauer kaum bewältigen, ohne sich in Richtung Faschismus zu bewegen. Jetzt zum zweiten Kriterium, der Stand der Auseinandersetzungen zwischen der Monopolbourgeoisie und der nicht monopolistischen Bourgeoisie. Welche Stellung nimmt die Mehrheit der Monopolisten zur Beibehaltung der bürgerlich-demokratischen Republik ein? Und welche Stellung hat das am meisten reaktionäre, chauvinistische, am meisten imperialistische Finanzkapital, das den Ausschlag gibt? Diese Frage ist schwierig zu beantworten, da sich die Antwort hinter verschiedenen politischen Aktivitäten verbirgt, zum Beispiel für oder gegen EU, mit oder gegen die USA, mit oder gegen Russland. So deutliche Aktivitäten wie zum Beispiel die Harzburger Front 1931, wo die Präferenzen der Schwerindustrie sichtbar wurden, sind heute nicht auszumachen. Jedenfalls weiß ich nicht, vielleicht hat sie jemand ausgemacht, ich habe da nichts gefunden. Vielleicht noch nicht. Weiter ist eine Aufteilung wie in den 20er, 30er Jahren in Schwerindustrie, Elektroindustrie und Chemieindustrie nicht mehr möglich. Diese Aufteilung zeigte ebenso gewisse politische Vorlieben. Heute sind die umsatzstärksten Branchen in der BRD die Autoindustrie, der Maschinenbau und die Chemieindustrie. Jetzt habe ich es nach Umsatz sortiert, weiß ich nicht, weil es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die zu sortieren, wie zum Beispiel Vermögen und sowas. Also das ist jetzt auch sehr noch lückenhaft hier. Zu den Banken hier eine Einschätzung von Rolf Fürst in der FAZ 357. Der Bankensektor hat dabei trotz seiner immensen Macht und Bedeutung in der derzeitigen Phase Schwierigkeiten, die Rendite aufrechtzuerhalten. Der Kapitalüberschuss bremst die Kapitalverwertung. Die Deutsche Bank hat dabei mittlerweile einige Nachteile gegenüber der Konkurrenz. Es gab verlustbringende Fehlentscheidungen und es fehlte klare Ausrichtung. Die Herrscher über Europa waren zu groß und siegessicher. Die daraus folgende aktuelle Schwäche versucht insbesondere die US-Konkurrenz auszunutzen. Die Deutsche Bank wird zwangsläufig aggressiv reagieren. Das deutsche Finanzkapital als Verflechtung von Bank- und Industriekapital rückt näher zusammen. Soweit Rolf Fürst. Vorsichtig wäre ich, dem heutigen deutschsprachigen Finanzkapital einfache Fraktionen wie Transatlantiker und Europäer zuzuschreiben. Dies berücksichtigt nicht den starken Einfluss der scharfen Widersprüche zwischen dem französischen, britischen und italienischen Imperialismus auf der einen und dem deutschen Imperialismus auf der anderen Seite. Selbst das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Jedenfalls rückt die Frage Euro ja oder nein, EU ja oder nein immer mehr in den Vordergrund, zeigt verschiedene Optionen des deutschen Imperialismus, Deutsch-Europa retten oder deutsche Alleingänge, um es mal grob vereinfacht auszudrücken. Beides ist gefährlich, beides kann ein Schritt zum Faschismus sein. Und zum nächsten Kriterium, der politische Reifegrad der Arbeiterklasse, ihre Kampfentschlossenheit, der Grad ihrer revolutionären Einheit oder noch vorhandenen Spaltung, ihre Hegemonie gegenüber dem werktätigen Volk und welchen Einfluss besitzt der Sozialdemokratismus gegenüber dem Kommunismus in der Arbeiterklasse, in der Arbeiterbewegung. Zunächst mal möchte ich was gegen einen verbreiteten Irrtum sagen. Manche Linke und Revolutionäre glauben, dass der Faschismus dann droht, wenn die Arbeiterklasse stark ist. Genährt wird dieser Glaube von dem Bild der 20er, 30er Jahre, der Eindruck großer Arbeiteraufmärsche, der KPD als starker Massenpartei, bis der Faschismus dem ein Ende machte. Wir müssen aber die Situationen der 20er und 30er Jahre etwas genauer anschauen. Nehmen wir zum Beispiel den Kapp-Putsch 1920, den ersten Versuch in Deutschland, eine faschistische Diktatur zu errichten. Er wurde durch einen von der Sozialdemokratie ausgerufenen und sogar den Chemiemonopolen unterstützten Generalstreik hinweggefegt. Im Ruhrgebiet bildete sich die Rote Ruhrarmee, die dicht davor war, über den demokratischen Kampf hinauszugehen und dem Kapitalismus ein Ende zu bereiten. Dieser bewaffnete Kampf der Arbeiter wurde niedergeschlagen mit Hilfe der sozialdemokratischen Führer. Anfang der 30er Jahre haben wir ein ganz anderes Bild. Die Arbeiter sind entwaffnet, nicht mehr in der Lage, einen bewaffneten Kampf gegen die faschistische Reaktion zu führen. Selbst die harmloseste Variante, der antifaschistische Generalstreik, wird von der SPD-Führung hintertrieben. Die revolutionäre Nachkriegskrise war schon seit einem Jahrzehnt beendet. Durch die Verelendung infolge der Wirtschaftskrise waren die Arbeiter zwar empört und strömten in Massen der KPD zu. Von einer politischen Reife konnte aber in diesen kurzen Jahren keine Rede sein. Es stimmt schon, was Clara Zetkin einmal zu dieser Frage gesagt hat. Der Faschismus ist keineswegs die Rache der Bourgeoisie dafür, dass das Proletariat sich kämpfend erhob. Historisch objektiv betrachtet kommt der Faschismus vielmehr als Strafe, weil das Proletariat nicht die Revolution, die in Russland eingeleitet worden ist, weitergeführt und weitergetrieben hat. Die Schwäche der Arbeiterbewegung heute ist also alles andere als beruhigend. Von revolutionärer Einheit kann nicht die Rede sein, auch nicht von einer Hegemonie der Arbeiterklasse gegenüber dem Volk. Ganz im Gegenteil, kleinbürgerliche Ideen werden der Arbeiterklasse nicht nur von der Sozialdemokratie eingeflößt, sondern auch vom demokratischen Kleinbürgertum und teilweise auch vom reaktionärsten Kleinbürgertum von Faschisten, ohne dass eine wirkliche Abwehrfront zum Beispiel in den Gewerkschaften dagegen zu sehen wäre. Sozialdemokratismus versus Kommunismus, das ist ein Thema, das es in der Gewerkschaft, in den Betrieben in den 70er und teilweise auch 80er Jahren noch gab. Da kämpften Sozialdemokraten um ihre reformistischen Projekte, versuchten von einem Kapitalismus mit menschlichem Antlitz zu überzeugen und Arbeiter vor kommunistischer Versuchung zu bewahren. Die Krise des Kommunismus seit spätestens 1989 hat auch zu einer Krise der deutschen Sozialdemokratie geführt. Die Aufgabe, die Arbeiter von der Revolution abzuhalten, ist ihr fast vollständig abhanden gekommen, jedenfalls zeitweise. Das hat massiv dazu beigetragen zu ihrer erdrutschartigen reaktionären Entwicklung. Dazu kommt noch die ökonomische Zersplitterung der Arbeiter durch Agenda 2010, Leiharbeit, Werksverträge, Niedriglohnsektor. Es ist eine neue Hierarchie unter den Arbeitern entstanden, viel schlimmer und verzwickter als die frühere Hierarchie. Da gab es Arbeiteraristokratie, Angestellte und Meister, Facharbeiter, ungelernte Arbeiter. Die heute so starke Zersplitterung und Differenzierung hat zu Angst und Entsolidarisierung geführt. Die daraus entstehende Disziplinierung der Arbeiter ist ein entscheidender Beitrag zur Militarisierung der Gesellschaft, zur Möglichkeit, eine faschistische Diktatur zu errichten und die Arbeiter in den Krieg zu hetzen. Und nun zum vierten Kriterium. Die Stellung des Kleinbürgertums, wie nah oder fern steht es der einen oder anderen der beiden Hauptklassen? Welche Sympathie bringt es dem Proletariat entgegen? Oder wie weit folgt es noch der Monopolbourgeoisie? Fangen wir mit der Sympathie gegenüber dem Proletariat an. Sie ist schon in den 80er Jahren gesunken. Seit 1989 wächst die Verachtung der Arbeiterklasse durch das Kleinbürgertum. Zum Teil, indem man einfach ihre Existenz leugnet. Zum Teil, indem man über einen Teil von ihr, den am meisten verelendeten Teil, herzieht. Was sich am besten machen lässt, wenn der auch noch aus Marzahn kommt, der Ossi-Prolet. Das Schimpfwort Proll ist allgemein gut geworden. All dies geht bis tief in das demokratische Kleinbürgertum. Gegnerschaft gegen die Monopolbourgeoisie äußert sich auch beim demokratischen Kleinbürgertum sehr oft in rückwärtsgewandten, die Entwicklung der Produktivkräfte verneinenden Aktionen. Natürlich gibt es beim demokratischen Kleinbürgertum auch Lichtblicke. So fand letztes Wochenende in Köln ein Tribunal-NSU-Komplex auflösen statt. So günstig und nützlich diese Aktivität ist, ihre Schwachstelle liegt gerade in kleinbürgerlichen antiproletarischen Anschauungen. So heißt es auf der Internetseite dieses Tribunals bei den häufig gestellten Fragen zu der berechtigten Frage, warum wird nicht der deutsche Staat an sich angeklagt? Da ist die Antwort: Den Staat anzuklagen war die Tradition der Rassetribunale der 1960er und 1970er Jahre sowie eines Staatsverständnisses, wie es ein kruder Anti-Imperialismus bis in die 1980er Jahre vertreten hatte. Wir verstehen den Staat als einen Kompromiss gesellschaftlicher Kräfte und nicht als einen unabhängigen Akteur. Die Geheimdienste konnten nur deshalb so konsequent die rechte Szene bewirtschaften, weil auch der gesellschaftliche Blick nach rechts milde gestimmt ist. Ebenso konnten die Ermittlungsbehörden die Angehörigen der Mordopfer nur deshalb jahrelang weiter terrorisieren, weil es eine flankierende Medienberichterstattung gab, die aus den Angriffen gefährliche Kriminelle fantasierte und entsprechend hetzte. Viele zivilgesellschaftliche Initiativen sind staatlich finanziert, gleichwohl machen sie gute Arbeit. Und viele nichtstaatliche Akteure gehören absolut auf die Anklagebank. Soweit das Zitat. Ja, das bedeutet natürlich eine gewaltige Unterschätzung dieses Staates als Unterdrückungsinstrument des Kapitals, der vollständig unter der Fuchtel der Monopolbourgeoisie steht. Überhaupt nicht erkannt wird die Verstrickung von Staat und faschistischer terroristischer Bewegung, von der wir auch jetzt sicherlich nur die Spitze des Eisbergs sehen. Aber wie das so oft ist, der Dank des Vaterlandes ist einem in so einem Fall gewiss. Dieser Staat hat einen für dieses Tribunal vorgesehenen Referenten, einen Aktivisten der Roma, wenige Tage vor der Veranstaltung in den Kosovo abgeschoben. Wie auch immer, an solchen Aktionen wie dem Tribunal zum NSU zeigt sich, das demokratische Kleinbürgertum ist durchaus noch in der Lage, auch richtige und äußerst wichtige Kämpfe wie diesen zu initiieren. Aber es verliert dann den Faden, verliert den Gegner aus den Augen, vermutet ihn irgendwo in der Gesellschaft, nur nicht an den Schalthebeln der Macht, wo die Politik für das Monopolkapital gemacht wird. Und nur noch eine weitere Entwicklung, die die ambivalente Stellung des demokratischen Kleinbürgertums zeigt. Ich meine die unglaublich schnell aufgebaute und effektive Organisation der Flüchtlingshelfer 2015. Wenn man das gesehen hat, was da an Organisation, Menschenliebe, Opferbereitschaft, Kompetenz und Fachwissen zustande kam, dann fängt man als Kommunist an, von einer gigantischen Rote Hilfeorganisation zu träumen. Aber der Klassengegner ist stärker und träumt von was anderem. Die Flüchtlingshelfer haben die ehrenamtliche, unentgeltliche Arbeit, die eigentlich der Staat machen müsste, mit erstaunlicher Effektivität gemeistert. Die Förderung des Ehrenamtes durch den Staat hat einen gewaltigen Schub erhalten. Diese Organisation der Flüchtlingshilfe könnte eins zu eins zur Organisation der Lazarette im Kriegsfall übernommen werden. Sie könnte zum Arbeitsdienst umfunktioniert werden, der freiwillig ist und dessen Verweigerung jedem Erwerbslosen die gesellschaftliche Ächtung einbringen würde. Rote Hilfe oder Vaterlandsverteidigung, das ist die Kräftefrage, vor der wir stehen, wenn wir diese gewaltige Bewegung der Flüchtlingshilfe vor uns haben. Und diese Kräftefrage sieht zurzeit nicht gut für uns aus. Zum reaktionären Kleinbürgertum ist zu sagen, dass es selbstbewusster, organisierter und krimineller agiert. Zielscheibe zur Übung und Verstärkung und Vernetzung terroristischer Strukturen waren und sind die geflüchteten Menschen. Seit 2 bis 3 Jahren haben die mörderischen Aktivitäten und deren mehr oder weniger offene Bildung durch den scheinbar friedlichen Bürger in einem großen Ausmaß zugenommen. Aufgepeitscht wurden sie durch die Erfindung einer Flüchtlingskrise, was nur als Aufruf zur Tat verstanden werden konnte. Zwischen 2013 und 2015 schnellte die jährliche registrierte Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte von 58 auf 1077 hoch. Die Chancen für eine faschistische Sammlungsbewegung mit terroristischen Elementen stehen so gut wie schon lange nicht mehr. Und jetzt zum 5. Kriterium. Das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit in organisierten Bataillonen. Welche Bataillone hat die Arbeiterklasse, zum Beispiel Zahl- und Organisationsgrad der Kommunistischen Partei, Gewerkschaften, militärische Schutzorganisationen etc. gegenüber den terroristischen, teilweise bewaffneten Verbänden und den offiziellen reaktionär-faschistischen Organisationen? So, ich fange mal genau in der Reihenfolge an. Erstmal mit der Kommunistischen Partei. Wir haben keine einheitliche kommunistische Partei. Sie wäre dringend notwendig zur Herstellung der Arbeitereinheit gegen den Faschismus. Über die Frage, warum und wieso es die Kommunistische Partei nicht gibt, wird heftig gestritten. Welche sind die Streitfragen? Gut, meiner Ansicht nach werden andere anderer Meinung sein. Ich sage mal, was ich für die Hauptstreitfragen halte. Die erste: Kann die Annexion der DDR uns dazu verhelfen, dass einfach eine gesamtdeutsche kommunistische Partei gegründet werden kann? Oder müssen historisch gewachsene verschiedene Organisationsformen, zum Beispiel Organisierung von Kommunisten in der Linkspartei, sowie verschiedene Kampfbedingungen in Ost und West berücksichtigt werden? Die zweite Frage: Ist es möglich, die in verschiedenen Organisationen, Parteien oder Parteien befindlichen Kommunisten durch Deklaration programmatischer kommunistischer Grundsätze zu vereinigen? Oder sind vor allem erstmal strategische und taktische Fragen des jetzigen konkreten Klassenkampfes zu klären? Die dritte Frage: Ist eine antimonopolistische Strategie erforderlich oder ist ein Herankommen an die Revolution nur möglich durch die Abwehr eines faschistischen Angriffs? Soweit die drei Fragen, und es ist hier nicht für mich jetzt der Platz, hier weiter auszuführen. Es würde etwas die Konferenz sprengen. Ich wollte sie nur auch gesagt haben, weil ja das hier nun mal hier auch, also weil es ja nun mal dazugehört. Wenn ihr das diskutieren wollt, dann ist klar. Tatsache ist, dass die kommunistische Organisierung in einem katastrophalen Zustand ist. Eine gemeinsame Arbeit der Kommunisten, aber sehr viel im Angesicht der Rechtsentwicklung bewirken könnte. Zu den Gewerkschaften. Der DGB hatte 1991, das war dadurch, dass er den ganzen FDGB geklaut hat, über 11 Millionen Mitglieder und hat jetzt über 6 Millionen. Also es hat furchtbar Federn gelassen. Bei der IG Metall habe ich den Überblick nicht so richtig gekriegt, hatte aber auch keine Zeit, mir den wirklich zu verschaffen. Da war der, also seit 1994 die Mitgliederentwicklung wohl relativ stabil, aber das sagt jetzt nichts aus. Also wie gesagt, das habe ich jetzt nicht sehr gut recherchiert aus Zeitgründen. Wobei man sagen muss, dass die Mitgliederzahlen derzeit gar nicht so das Entscheidende sind, sondern die Stillhaltepolitik, die Sicherung der Exporte des deutschen Imperialismus gegen dessen Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Diese Art der Vaterlandsverteidigung ist es, was die Gewerkschaften zurzeit schwächt und unfähig macht, den antifaschistischen Kampf aufzunehmen und auch noch unfähig ist, sich gegen das Eindringen der AfD in die Gewerkschaft zur Wehr zu setzen. Also der direkt Betriebsgruppen, Gewerkschaftsgruppen und so bildet. Einige Faktoren habe ich dazu schon weiter oben genannt, also die Hierarchisierung der Arbeiterklasse mit Hilfe der Gewerkschaftsführung. Jetzt zu den proletarischen militärischen Schutzorganisationen kann man leider auch sehr kurz machen. Bekanntlich haben wir sie nicht und wir bräuchten sie unbedingt. Leider wird dieses Problem viel zu wenig als Problem gesehen. Es werden Menschen bedroht, ermordet, ihnen wird das Dach über den Kopf angezündet. Diese Menschen besitzen nichts, sie sind einfach nur Arbeiter wie wir. Die Staatsorgane geben sich machtlos gegen die faschistischen Banden. Fest steht, dass sie teilweise an rassistischen Morden beteiligt sind, wie NSU. Wie weit das geht, weiß in Wirklichkeit niemand. Der tief verwurzelte deutsche Legalismus hindert Gewerkschafter, Antifaschisten daran, solche Schutzorganisationen überhaupt ins Auge zu fassen. Es sind wenige zersplitterte Gruppen, die revolutionäre Gewalt in diesem Fall nicht scheuen, die aber weitgehend isoliert von der Arbeiter- und demokratischen Bewegung sind. Wir haben also einiges zu tun, um uns in Stellung zu bringen. Dann zu den terroristischen Verbänden und offiziellen reaktionär faschistischen Organisationen. Das ist also die Gegenseite. Genau hierüber, nämlich dass hier sind getrennt genannt bewaffnete Verbände und offizielle reaktionär-faschistische Organisationen. Und genau darüber gibt es Differenzen unter den Linken, unter Antifaschisten und auch unter Kommunisten. Es gibt sehr starke Meinungsverschiedenheiten. Sehr verbreitet ist die Ansicht, dass man faschistische Parteien und terroristische bewaffnete Banden gar nicht trennen kann. Dass der Unterhalt terroristischer Banden und Bataillone unabdingbare Bedingungen für eine faschistische Partei sei. Ich meine, das ist eine sehr einseitige Anschauung, die nur die Form der NSDAP als faschistische Partei gelten lässt. Nach dieser Anschauung gibt es faktisch keine faschistischen Parteien in der BRD. Aber auch so eine Partei wie der Front National in Frankreich wäre dann keine faschistische Partei. Tatsächlich geht es um ganz was anderes. Aus historischen Gründen, dabei vor allem außenpolitischen Gründen, ist es derzeit noch jeder rechten Partei in diesem Land unmöglich, selbst offen terroristische militärische Formationen aufzubauen. Auf der anderen Seite können Faschisten nicht auf Terror verzichten. Um ihre Ziele zu erreichen, sind Worte zu wenig. Sie müssen die bürgerliche Demokratie zerbomben und zu Tode brandschatzen lassen. Für diesen Widerspruch hatte der einstige Führer der rechten Sammlungsbewegung, Franz Josef Strauß, eine geradezu geniale Lösung, die in seinem bekannten Ausspruch gipfelte: Man muss sich der nationalen Kräfte bedienen, auch wenn sie noch so reaktionär sind. Mit Hilfstruppen darf man nicht zimperlich sein. Nicht zimperlich hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen lässt man den Pöbel die Drecksarbeit machen gegen Einwanderer und Asylsuchende, gegen Linke, gegen Menschen, die Menschen bleiben wollen. Das hat eine lange Tradition. Zum Beispiel hielt die bayerische Staatsregierung jahrelang ihre schützende Hand über die Wehrsportgruppe Hofmann, die dann 1980 den Massenmord an 12 Menschen auf dem Münchner Oktoberfest verübte. Während der Pöbel mordet und marodiert, nimmt sich die CSU der Sorgen der Bürger an und sorgt als Staatspartei für Ordnung. Zum anderen werden faschistische Gruppierungen auch gar nicht zimperlich bekämpft. Es war die CSU, die das erste gescheiterte Verbotsverfahren gegen die NPD im Jahr 2000 in Gang setzte. Aber auch nach einem NPD-Verbot gäbe es die Nazis, die die Drecksarbeit machen, wann die CSU in ihrem Marsch gegen die bürgerliche Demokratie in aller Ruhe den Staatsapparat nutzen kann. Sie versteht es gerade mit Hilfe der angeblichen Flüchtlingskrise, ihre Möglichkeiten als Staatspartei zu nutzen. Den Startschuss dazu gab sie mit ihrem Entwurf zum bayerischen Integrationsgesetz, das inzwischen verabschiedet ist. Die CSU ist nach wie vor Zentrum und Schwergewicht der faschistischen Sammlungsbewegung in der BRD, auch wenn sie nach dem Tod von Strauß erstmal federn lassen musste. Sie unterscheidet sich durch ein sehr wesentliches Merkmal von einer NSDAP in der Weimarer Republik. Sie ist Staatspartei, passt sich dem parlamentarischen System an, war seit der Existenz der BRD in der Mehrzahl der Jahre in Bundesregierungen vertreten, sozusagen als Ersatz-CDU in Bayern, wo es keine CDU gibt. Dadurch sollte man sich nicht täuschen lassen. CDU und CSU sind in ihrer Geschichte und ihrer Funktion sehr unterschiedlich und von heftigen Kämpfen gegeneinander gezeichnet. Die CDU ist eine konservative Partei, keine Partei der faschistischen Massenbewegungen, auch wenn sie faschistische Elemente in sich hat und auch wenn die Ost-CDU, die sie als Beute aus der DDR-Annexion übernommen hat, ein unberechenbares, reaktionäres Potenzial ist. Durch die sogenannte Flüchtlingskrise hat die CSU ihre langdauernde Krise überwunden. Diese Krise war gekennzeichnet durch den Tod ihres starken Mannes Strauß 1988. Des Weiteren wurde ihre schwere Niederlage 1989/90, als sie versuchte, mit ihrer Neugründung DSU in der DDR Fuß zu fassen. Ihre Schwierigkeiten mit der einverleibten DDR hielten an. Die CDU bekam die Ost-CDU, die CSU bekam von der Beute des Sieges über die DDR nichts. Die CSU kam nicht gut mit dem eroberten Territorium zurecht. 2005 disqualifizierte sich Edmund Stoiber endgültig als neuer Führer der faschistischen Sammlungsbewegung, vor allem durch seine Hetze und Beleidigungen gegen die gesamte Bevölkerung der DDR. Ein Peter Gauweiler, der es verstand und versteht, sich querfrontmäßig bei den DDR-Bürgern bis hin zu Genossen anzubiedern, konnte sich bislang nicht durchsetzen. Aber wie gesagt, durch die sogenannte Flüchtlingskrise hat die CSU Aufwind bekommen. Sie ist wieder voll aktiv, drängt unter anderem mit Leitkultur und Gefährdergesetz die Republik nach rechts und sammelt wieder die reaktionärsten Kräfte. Allerdings nicht ganz unbehelligt. Die AfD ist eine Konkurrenz für die CSU. Sie hat zwar nicht den Vorteil, Staatspartei zu sein, ist aber bundesweit vertreten. Und das auch, was überhaupt nicht unwichtig ist, in der annektierten DDR. Siehe vorhin meine Bemerkung über die besonderen Bedingungen auf diesem Gebiet. Natürlich kann die CSU die AfD auf Dauer nicht neben sich dulden. Nebenbei droht sie manchmal mit ihrer bundesweiten Ausdehnung. Zurzeit hält sie das offenbar nicht für opportun. Bezüglich des Eindringens in das DDR-Gebiet zeigt sie aber bereits Aktivität. So mit der gemeinsamen Verabschiedung eines Leitkulturpapiers mit der CDU in Sachsen, einem der reaktionärsten CDU-Verbände im DDR-Gebiet. Woran erkennt man eigentlich, dass CSU und AfD faschistische Parteien sind? Wie viel Zeit habe ich denn noch? Bitte?
Eigentlich so.
5. Ja, ich kann auch das Bettler weglassen.
Das wollen wir jetzt aber wissen.
Das wollt ihr wissen, okay. Um dem Monopolkapital ihre Dienste anbieten zu können, müssen sie bürgerliche Demokratie, also im Faschisten, wir sind jetzt bei den Kriterien faschistischer Parteien, um dem Monopolkapital ihre Dienste anbieten zu können, müssen sie die bürgerliche Demokratie und die bürgerliche Rechtsgleichheit angreifen. Sie müssen in der Lage sein, kleinbürgerliche, enttäuschte, verbitterte Massen um sich zu sammeln und aggressiv in Stellung zu bringen. Sie müssen beweisen, dass sie geschworene und aggressive Feinde der Arbeiterbewegung sind. Und sie müssen beweisen, dass sie eine Volksgemeinschaft herstellen können, die sich gegen andere Völker, notfalls gegen die ganze Welt richtet. Nationalismus, Rassismus, völkischer Rückgriff auf vorbürgerliche Gesellschaftszustände, Abstammungsmythen und so weiter sind das Arsenal, das sie je nach Fall zum Einsatz bringen. Die Feindschaft zur bürgerlichen Demokratie wird heute gern verborgen. Es geht darum, faschistisch zu sein, ohne als faschistisch zu gelten. Es entspricht dem typischen Pragmatismus von Faschisten, dass es zum heutigen Alltagsgeschäft gehört, ein biederes parlamentarisches Gesicht zu zeigen. Mit diesem auf die Spitze getriebenen Pragmatismus ist bei Faschisten immer zu rechnen. Die faschistische Demagogie kann alle erdenklichen Losungen und Aufrufe gebrauchen oder missbrauchen. Es ist aus diesem Grund auch verfehlt, zum Beispiel Frauke Petry einer angeblich demokratischeren Strömung in der AfD zuzuordnen. Sie verhält sich nur wie eine gute Schülerin von Josef Goebbels, der von dem spektakulären Wahlerfolg der NSDAP 1930, also vor diesem Wahlerfolg, seine Partei ermahnt hatte, den Antisemitismus diesmal mehr beiseite zu lassen, um bürgerliche Wähler nicht zu verschrecken. Dieser Pragmatismus ist grenzenlos, anders als zum Beispiel der Pragmatismus der Sozialdemokratie, dem durch das Ziel der Klassenversöhnung gewisse Grenzen gesetzt sind. Faschisten müssen dagegen nur eins unter Beweis stellen, dass sie in der Lage sind, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals zu errichten. Woran liegt es, dass die tatsächlichen Vorstöße gegen die bürgerliche Demokratie bei der CSU sogar durch handfeste Taten oft nicht erkannt werden? Es liegt daran, dass die Arbeiter- und demokratische Bewegung durch den ständigen Abbau der bürgerlichen Demokratie an die Wand gedrängt worden sind, dass die Sensoren für den Unterschied zwischen Recht und Willkür gar nicht mehr gut funktionieren. So, jetzt fassen wir mal zusammen. Also dieses fünfte Kriterium, was jetzt rausgekommen ist, wie das mit dem Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit in organisierten Bataillonen aussieht. Auf unserer Seite sieht es schlicht gesagt katastrophal aus. Wir haben daran zu arbeiten, das zu ändern. Und die andere Seite, die faschistische Sammlungsbewegung hat seit der sogenannten Flüchtlingskrise einen mächtigen Schub bekommen. Fertig und wirklich zentralisiert ist sie noch nicht. Ein gesicherter Zugriff des Monopolkapitals, ein relativ risikoloser Wechsel der sozialen Hauptstütze ist in diesem Zustand der faschistischen Bewegung noch nicht möglich. Leider können wir damit mit dieser Feststellung noch nicht aufatmen. Ich hatte vorhin gesagt, dass in Italien der Faschismus errichtet wurde, ohne dass schon die faschistische Bewegung die soziale Hauptstütze der Monopolbourgeoisie war. Die faschistische Bewegung war noch nicht genügend aufgebaut, noch nicht schlagkräftig genug, um diese Aufgabe zu erfüllen. Königtum und katholische Kirche waren die Faktoren, die tatkräftig dazu beitrugen, dass die italienische Arbeiterklasse überrumpelt werden konnte. Erst 3 Jahre später konnte die faschistische Reserve als soziale Hauptstütze etabliert werden. Gibt es bei uns solche Faktoren, die eine faschistische Diktatur möglich machen, ohne dass in der ersten Zeit schon die soziale Hauptstütze ausgewechselt wurde? Ich meine ja. Ein wichtiger Faktor ist die große Schwäche der Arbeiter- und demokratischen Bewegung sowie die ungeheure Wucht, mit der die Staatsgewalt unter tatkräftiger Unterstützung der Sozialdemokratie die bürgerliche Demokratie unterhöhlt. Es kann ein Faschismus im parlamentarischen Gewand errichtet werden, wenn der dringende Bedarf des Finanzkapitals danach vorhanden ist. Und jetzt komme ich zu einer weiteren Frage. Wie unterscheidet sich die sozialdemokratische von der faschistischen Vaterlandsverteidigung? Was wir hier sehr deutlich sehen können, ist, dass sich der Zweite Weltkrieg vom Ersten Weltkrieg drastisch unterschieden hat. Der Erste Weltkrieg, bei dem sich der deutsche Imperialismus hauptsächlich auf die Sozialdemokratie gestützt hat, war hauptsächlich nationalistisch geprägt. Den Arbeitern wurde in mörderischen Schlachten vor Augen geführt, dass sie einen Bruderkrieg führen. Die Gewehre umzudrehen und die imperialistischen Kriegstreiber zu stürzen, lag nahe und wurde dann in Russland sogar vollzogen. In Deutschland hat man es wenigstens versucht. Im Zweiten Weltkrieg dagegen, von den Faschisten im Auftrag des deutschen Imperialismus vom Zaun gebrochen, stand das Völkische im Vordergrund. Der Krieg wurde unter dem Banner des Rassenkriegs und des Vernichtungskriegs geführt. Dies wurde, jetzt lasse ich doch was weg, das könnt ihr in der Katz 300 durchlesen, da ist ein Artikel zu dem faschistischen Krieg, wer denn mehr mit dem Antisemitismus verbunden war. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen, das auch im Archiv der Katz 300, der Artikel über den Zweiten Weltkrieg. Also wie gesagt, Rassenkrieg und Vernichtungskrieg, völkischer Krieg war der Zweite Weltkrieg, Unterschied zum Ersten. Ein weiterer grausamer Effekt in diesem Krieg war, dass den Arbeitern, dem ganzen Volk bewusst eine Mitschuld an den ungeheuren Verbrechen eingeimpft wurde. Es handelte sich nicht um das schlechte Gewissen normaler Menschen, wenn sie in Verbrechen einbezogen werden, sondern die Verbrechen hatten umgekehrt die Funktion, alle zu Mitschuldigen zu machen. Warum? Damit sich niemand die Niederlage der eigenen Ausbeuter wünscht. Damit sind wir wieder die Frage, sich die Niederlage der eigenen der eigenen Kapitalisten zu wünschen. Denn, und zwar aus dem Grund, die Rache der Sieger würde furchtbar sein. Diese Angst wurde auch von sehr vielen Zeitzeugen berichtet, dass sie also Angst hatten, dass die Sieger sich furchtbar rächen werden und sie sich deshalb nicht den Sieg der anderen Mächte gewünscht haben, sondern gewünscht haben, dass der deutsche Faschismus siegt. Auf diese Weise entstand eine furchtbare Demoralisierung der deutschen Arbeiter. Sie konnte im Osten Deutschlands noch einigermaßen durch die demokratisch-antifaschistische Umwälzung aufgefangen werden. Im Westen geschah genau das nicht. Der Arbeiterstolz wurde gebrochen. Die Hauptverbrecher saßen wieder an den Schaltzentralen von Besitz und Macht. Die kommunistische Führung ging der Arbeiterklasse weitgehend verloren in den folgenden Jahren. Es hört sich vielleicht sehr ungewöhnlich an, aber ich möchte es doch aussprechen. Wenn wir einen Krieg nicht verhindern können, dann ist ein Krieg unter sozialdemokratischer Vaterlandsverteidigung für uns immer noch günstiger als ein faschistischer. Weil es unter der sozialdemokratischen Vaterlandsverteidigung immer noch leichter sein wird, den Krieg in den Bürgerkrieg zu verwandeln und das Monopolkapital zu stürzen. Und diesmal wird uns bei einem faschistischen Krieg keine Sowjetunion befreien. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir müssen also den Faschismus bekämpfen, um den Krieg zu verhindern. Und wenn wir den Krieg nicht verhindern können, müssen wir verhindern, dass die faschistische Reserve zur sozialen Hauptstütze der Bourgeoisie wird. Nur so können wir in diesen beiden Fällen auch an die Revolution herankommen. Und jetzt zum letzten kurzen Teil, wie müssen wir kämpfen? Wie wir angesichts dieser Lage kämpfen müssen, das wäre eigentlich ein eigenes Referat, das ich jetzt nicht halten werde, zu unseren strategischen und taktischen Aufgaben angesichts der Lage. Aber einige wenige Schlussfolgerungen sind hier doch zu ziehen. Erstens, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die Monopolbourgeoisie so wie in den 30er Jahren die soziale Hauptstütze wechselt, sich beginnt hauptsächlich auf die faschistische Bewegung zu stützen. Wir müssen uns aber auch darauf vorbereiten, dass womöglich eine faschistische Diktatur im bürgerlich-parlamentarischen Gewand errichtet wird, wobei die Sozialdemokratie vorläufig immer noch Hauptstütze der Monopolbourgeoisie bleibt. Kurz gesagt, drittens, es ist notwendig, den antifaschistischen Kampf zu organisieren, dabei die Hauptakteure, das ist vor allem die CSU und dann auch die AfD, jedenfalls, das kann sich auch noch ändern, jedenfalls die Zeit, anzugreifen. Dabei muss bedacht werden, dass die Kampfbedingungen in Westdeutschland und der einverleibten DDR verschiedene sind. Viertens, in diesem Kampf müssen Sozialdemokraten, Parteilose, Arbeiter und Demokraten verschiedener Weltanschauungen einbezogen werden. Und hier besteht die Chance, dass auch solche Menschen einbezogen werden, die den Hauptfeind nicht im eigenen Land sehen und sich der drohenden faschistischen Gefahr aber entgegenstellen wollen. Fünftens, gleichzeitig muss in aller Schärfe gegen solche angeblich gegen rechts gerichteten Kämpfe vorgegangen werden, die nur den außenpolitischen Interessen des deutschen Imperialismus oder der Konkurrenz zwischen faschistischen Kräften dienen. Der proletarische Internationalismus ist auch in antifaschistischen Bündnissen eine wesentliche Richtschnur, die wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Ohne uns von anderen antifaschistischen Kräften zu isolieren, muss doch die Leitlinie unseres Handels Liebknechtsmahnung sein. Der Hauptfeind steht im eigenen Land.
Sollen wir noch eine Pause einkriegen? Ja. 10 Minuten.